Einschlafen in Tolkiens Welt. Heute die Hobbits. Hobbits oder Halblinge im Original Halflings sind menschenähnliche Wesen und Bewohner in der von John Ronald R. Tolkiens geschaffenen Welt von Mittelerde. Sie spielen in den Romanen Der kleine Hobbit und in Der Herr der Ringe eine zentrale Rolle. Beschreibung: Hobbits waren eine Unterart der Menschen, eine kleine Nebenlinie der menschlichen Gattung. Sie hatten eine bräunliche Hautfarbe und erreichten zumeist eine maximale Körpergröße von etwa 2 bis 4 Fuß, was etwa 60 bis 120 Zentimetern ist. Deshalb wurden die Hobbits von den Dúnedain auch Halblinge genannt. Die Hobbits selbst sagten, sie seien einmal größer gewesen. Hobbits neigten zu Leibesfülle, hatten runde, gemütliche Gesichter, leicht spitze Ohren, krauses Haupthaar und lange, geschickte Finger. Die Füße der Hobbits waren auf dem Spann mit einem dichten, wärmenden Haarpelz bedeckt, während ihre Sohlen eine lederartige Haut aufwies. Diese Tatsache machte es für die Hobbits unnötig, Schuhe zu tragen. Sie waren Meister im Schleichen und hatten ein sehr gutes Gehör. Sie erholten sich schnell von Stürzen und Verletzungen, und sie hatten einen Fundus an Weisheiten und klugen Sprüchen. Zauberei war Hobbits vollkommen fremd. Magische Fähigkeiten besaßen sie nicht, bis auf ein wenig Alltagsmagie, um schnell und leise verschwinden zu können. Allerdings erreichten sie ein höheres Lebensalter als Menschen und wurden oft bis zu oder über 100 Jahre alt. Hobbits waren ein ruhiges und friedfertiges Volk, wenig abenteuerlustig und weder kriegerisch noch grausam. Sie töteten Tiere niemals aus Vergnügen. Als typische Hobbitstugenden galten Verstand, Großmut, Geduld und Charakterstärke. Lebensweise und die Kultur der Hobbits. Die Hobbits waren handwerklich und landwirtschaftlich begabt. Als Bauern, Gärtner und Handwerker bestellten sie das Land, in dem sie lebten. Dabei verwendeten sie ausschließlich Geräte mit simpler Mechanik, zum Beispiel Schmiedeblasebalge, Wassermühlen, Handwebstühle. Die Hobbits lebten vorzugsweise in Höhlen, sogenannten Smells, mit runden Türen und Fenstern, die bei den älteren Hobbitfamilien gleich von mehreren Generationen bewohnt wurden. Die häufig weit verzweigten Wohnhöhlen wurden gemütlich ausgestattet und oft vollgestellt mit sogenannten Matoms, mehr oder weniger nutzlosen Dingen, die in ihren Augen aber zum Wegwerfen zu schade waren. Später bauten Hobbits auch einfache Häuser, darunter Schuppen, in denen die Hobbits ihrem Handwerk nachgehen konnten. Allerdings wohnten Hobbits nicht gern in ihren Stockwerken. Daher waren ihre Häuser meist einstöckig. Die Hobbits liebten die Natur und alle grünen und wachsenden Dinge. Deshalb bevorzugten sie auch in der Mode die Farben Grün und Gelb. Die männlichen Hobbits trugen für gewöhnlich Kniehosen mit Hosenträgern, darüber farbige Westen und eine Jacke. Hobbits aßen und tranken gerne und reichlich. Mittagessen nahmen sie, wenn möglich, 2-mal am Tag ein und gönnten sich über den Tag verteilt kleinere Zwischenmahlzeiten. Insgesamt 6 Mahlzeiten am Tag. Die Hobbits rauchten gerne Pfeifenkraut, eine Kunst, von der die Hobbits mit Recht behaupten, durften sie erfunden zu haben. Man besuchte zusammen Gasthäuser, wo Neuigkeiten ausgetauscht wurden, oder Familienfeiern, auf denen man sich gegenseitig beschenkte. Die Familie war den Halblingen besonders wichtig. Sie schrieben sich untereinander regelmäßig Briefe, weshalb die Post einer der wichtigsten öffentlichen Dienste war. Zum Zeitvertreib spielten die Hobbits unter anderem Ring, Pfeil und Ballwerfen sowie Kegeln. Einer der wenigen Wissenschaften, für die die Hobbits sich interessierten, war die Ahnenkunde. Die Geschichtsschreibung war dagegen nicht weit verbreitet. Als einer der wenigen bekannten Quellen der Hobbit-Geschichte galt das Jahrbuch von Tuckberg der auenländischen Familie Tuck. Als besonders beständiges Volk von einfachem Gemüt kümmerten sie sich stets nur um die Angelegenheiten, die sich in ihrer Heimat zutrugen, weshalb viele der von den Hobbits gemachten Karten jenseits der heimatlichen Grenzen nur weiße Flecken zeigten. Fremde nannten sie Außenseiter. Mit ihren menschlichen Verwandten hatten sie kaum etwas zu tun, weil sie in ihren Augen groß, dumm und laut waren. Es gab jedoch noch Orte, wo die Hobbits mit den großen Menschen friedlich zusammenlebten, so etwa im Breland in Eriador. Im Gegensatz zu den Elben oder Zwergen, die ihre eigene Sprache besaßen, schienen die Sprache der Hobbits seit jeher die der benachbarten Menschenvölker gewesen zu sein. So benutzten sie auch im dritten Zeitalter noch einige Wörter, die aus dem Sprachschatz der Etheoth, der Vorfahren der Rohirrim, entlehnt sind, die früher auch am Anduin siedelten. Der von ihnen gesprochene Dialekt des Westron wurde Hobbitisch genannt. Die Hobbits gaben Mädchen gerne die Namen von Blum oder Edelstein. Jungen erhielten dagegen traditionelle Vornamen ohne Bedeutung oder Namen von bekannten Persönlichkeiten aus der Geschichte. Bei den Hobbits war A eine maskuline Endung, O bzw. E eine feminine. Im Gegensatz zu den anderen Völkern Mittelerdes verwendeten die Hobbits ebenso wie die Menschen des Brelandes bereits Nachnamen. Herkunft und Geschichte. Zu Beginn des dritten Zeitalters lebten die drei ursprünglichen Hobbitstämme, die Haarfüße, die Starren und die Falbhäute, östlich des Nebelgebirges am oberen Tal des Anduin. Um das Jahr 1050 des dritten Zeitalters begannen die sogenannten Wandertage, im Original Wandering Days. Die Haarfüße verließen ihre Siedlung als erstes in Richtung Westen. Etwa ein Jahrhundert später folgten ihnen die Starren und die Falbhäute über das Nebelgebirge. Warum die Hobbitstämme ihre ursprüngliche Siedlung verließen, ist nicht abschließend geklärt. Wahrscheinlich fühlten sich die Hobbits durch ihre wachsende Gefahr im Düsterwald und die großen Menschen, die sich zunehmend im Tal des Anduin ansiedelten, bedroht. Die Haarfüße zogen durch Eriador bis zu den Wetterbergen, wo ihnen später auch die Falbhäute folgten sollten. Um 1300 des dritten Zeitalters ließen sie sich in Bre nieder. Bre gehörte damit zu den ersten und ältesten Hobbitsiedlungen, die nach den Wandertagen an Bedeutungen gewann. Die Starren zogen hingegen nach Süden und lebten lange im Winkel, wo die Bruinen den Mithaitil mündete, oder zogen weiter südlich nach Tarbat und den Grenzen von Dunland. 1356 des dritten Zeitalters verließen sie den Winkel aus Furcht vor dem von Angmar entfachten Krieg und wanderten weiter nach Süden oder zogen nach Rovianon zurück, wo sie mit primitiven Gemeinden zusammenlebten. Von Bre aus brachen etwa drei Jahrhunderte später die Brüder Marco und Blanco aus dem Stand der Falbhäute mit einer Gruppe anderer Hobbits auf und besiedelten im Jahr 1601 des dritten Zeitalters das von ihnen später sogenannte Auenland, ein Teil des Königreichs Arthedain, das ihnen König Argelep II. Überlassen hatte. Er forderte dafür lediglich von ihnen, die Straßen und Brücken instand zu halten und den König als ihren Herrscher anzuerkennen. 1601 des dritten Zeitalters begann damit zugleich die Auenland-Zeitrechnung. Im Jahr 1630 des dritten Zeitalters zogen die Starren, die Dunland noch nicht verlassen hatten, ebenfalls ins Auenland. Bre, das Auenland sowie das angrenzende Bockland wurde zur festen Heimat der Hobbitstämme, die sich mit der Zeit vermischten. Andere Siedlungsgebiete, beispielsweise jene im Wilderland, scheinen im Laufe des späteren dritten Zeitalters verlassen oder zerstört worden zu sein. Etymologie. Im Westron lautet die Bezeichnung für ein Hobbit Banakil, Halbling. Die Hobbits nannten sich selbst auch Kuduk, was möglicherweise mit dem rohirrischen Wort Kudukan, Höhlenbewohner, verwandt ist. Entsprechend seiner fiktiven Übersetzungsstrategie übersetzte Tolkien Kuduk Khan mit dem gleichbedeutenden altenglischen Holbüttler. Im Sindarin heißen die Hobbits Parianas, was Volk der Halblinge bedeutet. Von Singular Parain und Plural Parian. Pippin wurde vom gondorischen Volk in Minas Tirith sogar zum Erenili, Pirineas, Prinz der Halblinge geadelt. Inspirationsquellen. John Ronald R. Tolkien selbst nannte als seine einzige unbewusste Inspirationsquelle für die Hobbits Edward Wyke Smiths Kinderbuch The Marvelous Land of Snurks von 1927, das er seinen Kindern vorgelesen hatte. Das Buch erzählte die Abenteuer des Snurks Gorbo und der beiden Kinder Joey und Sylvia. Das Volk der Snurks beschreibt Wyke Smith als nur etwas größer als ein Tisch, dafür aber breitschultrig und stark. Obschon Tolkien ausdrücklich schrieb, dass es ihn nur unbewusst zu den Hobbits, aber zu nichts anderem inspirierte, versuchen Tolkien-Forscher wie Douglas A. Anderson literarische Parallelen zwischen Wyke Smiths Buch und Tolkiens The Hobbit zu finden. Schon zu Tolkiens Lebzeiten war die Frage nach dem Ursprung des Wortes Hobbit in die allgemeine literarische Diskussion geraten. Bereits 1938, also ein Jahr nach dem Erscheinen von The Hobbit, druckte The Observer den Leserbrief eines gewissen Habit ab. Dieser fragte Tolkien, ob seine Hobbits von den kleinen, dicht behaarten Menschen Afrikas inspiriert seien, von denen Julian Huxley berichtet habe. Tolkien verneinte, interessierte sich jedoch sehr für eine Erwähnung einer angeblichen Erzählung The Hobbit in einer Märchensammlung von 1904, an die sich ein Freund des Habit erinnert haben wolle. Darin sei der Hobbit aber eher als ein beängstigendes Wesen dargestellt worden. Diese angebliche Sammlung war jedoch bis zur Eintragung des Begriffs im Oxford English Dictionaries in die 70er Jahre nicht auffindbar. Erst 1988 stellte man fest, dass es sich bei dem gesuchten Werk zweifellos um The Hobbias handelte, eine Geschichte, die in Joseph Jacobs More English Fairy Tales 1894 erschienen war. Tatsächlich sind die Hobbies dort aber Kobolde, Tolkiens Hobbits ganz unähnlich. Tolkien betonte immer seinen Anspruch darauf, das Wort erfunden zu haben. Erst in der Mitte der 1970er Jahre, nach dem Tod des Autors, wurde die damals führende englische Expertin für traditionelle Volksmärchen, Catherine Biggs, auf eine Auflistung von Feien, Geistern, Kreaturen der klassischen Mythologie und anderen Irrealienwesen in Michael Denhams The Denham Tracts, einer Sammlung von Pamphleten und Notizen zur Folklore, aufmerksam. Briggs verwendete die Liste für ihre A Dictionaries of Fairies von 1976, kommentierte aber Denhams Nennung des Begriffs Hobbits nicht, in diesem Zusammenhang mit anderen auf dem Wortstamm Hob, Kobold, aufbauenden Bezeichnung aufführte. Es scheint jedoch fragwürdig, ob Tolkien etwas von Denhams Auflistung wusste, als er begann, The Hobbit zu schreiben. So mag er sie zwar möglicherweise während seines Studiums im English Dialect Dictionaries erwähnt gefunden zu haben, weil sie dort als eine der Hauptquellen angegeben wurde, doch Tolkien betonte, dass er, als er den Hobbit schrieb, es nicht tat.
Übrigens, dieser Traum wird dir ehrenamtlich geschenkt von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Wenn dir gefällt, wie du geschlafen hast, werde gleich morgen früh Mitglied.